We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
And a Happy New Year. Denn das ist Woo! Das Wichtigste. Ein neues Jahr beginnt. La 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 la.
Wir fangen jetzt nicht an, über Weihnachten abzuranten. Ich möchte das jetzt hier direkt unterbinden. Jetzt ist Weihnachtsfriede angesagt, weil sonst reden wir jetzt wieder 15 Minuten darüber, warum du Weihnachten so sehr hasst und dass deine Haut schon grün wird und dass du ein Grinch bist. Und nein.
Nein, das habe ich doch alles
Weihnachtsfriede,
schon gesagt.
Weihnachtsfriede, das ist ja genau.
Es ist deswegen. Alles gesagt. Ich also. Konzentriere mich jetzt schon energetisch auf das neue Jahr, weißt du?
Energetisch?
Wintersonnenwende war, es wird jetzt besser. Weißt du, ich habe es gestern gespürt. Das gestern stimmt. War der schlimmste Tag. Obwohl, wir hatten gestern einen sehr schönen Tag. Ich habe gestern meinen Mann dazu gekriegt, zum Stall zu fahren. Nach 3 Jahren, Leute.
Oh.
Für die Kinder. Für die Kinder.
Ja, für die Kinder ist immer ein gutes Argument. Mach es doch für die Kinder.
Ja, auch das war bisher kein Argument, weil er ja viele andere Sachen für die Kinder macht. Aber gestern, ich weiß auch nicht, gestern war irgendwie, ich weiß auch nicht, was war, aber wir waren alle drei so erstaunt und so glücklich darüber, dass wir ihm alle gesagt haben, wie toll wir das finden. Ich habe dann auch gesagt, Kinder, wenn ihr wollt, dass der Papa irgendwann noch mal mitkommt zum Stall. Weil wir hatten 2 Pferde und dann durften die beide reiten und wir sind dann neben denen spazieren gegangen und dann sind wir gleichzeitig mit den Hunden gegangen. Also es war so, pff, Jackpot.
Wow.
Dann streitet ihr euch jetzt nicht, okay? Ihr seid Friede, Freude, Eierkuchen. Und die haben sich richtig zusammengerissen. Bis zum Auto, zurück, dann ging es wieder los, aber... Ich habe dann gesagt, oh, hält das etwa nicht noch ein bisschen an? Und die beide so, ja, hey, danke, Papi, danke. Es war echt schön und das Wetter war auch toll. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird's besser. Es wird jetzt alles besser. Jetzt kommt der Winter, jetzt wird's knackig kalt, aber die Tage werden jetzt länger. Und Weihnachten ist jetzt für mich schon ausgeblendet. Und dann kommt das neue Jahr. Und dann kommt Karneval. Und wir haben nächstes Jahr so viele tolle Sachen vor. Ich bin jetzt voll Mimi. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade PMS überwunden habe. Aber ich bin gerade so in my energy und so positiv.
Wow. Das freut mich für dich. Das finde ich toll. Ich frage mich, warum du sagst, dann fängt der Winter an. Also ich meine, hier ist es die ganze Zeit schon um 0 Grad. Ich weiß nicht, was bei euch ist, aber hier ist es die ganze Zeit schon so arschkalt. Ich stecke mitten im Winter. Und München ist einfach eine einzige Nebelglocke. Also hier ist nur Nebel die ganze Zeit. Wir hatten 2 Tage, an denen Sonne war. Aber hier ist nur Nebel, 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 Grau, Grau, Nebel, Grau, Grau, Nebel, Grau. Und du denkst dir, cool, ja, das ist so lebensbejahend, dieses Wetter. Du wachst auf und weißt gar nicht so richtig, wie viel Uhr ist es überhaupt. Es ist so dunkel und grau die ganze Zeit. Und dann fährst du zur Arbeit und siehst kaum Gebäude, weil alles so neblig ist und es ist alles so dunkel. Und du denkst dir so, das ist, also, ihr Lieben. Heute wird es bei uns gar nicht um Weihnachten gehen und in der nächsten Folge auch nicht, für alle, die ein bisschen Abwechslung haben wollen und nicht die ganze Zeit Jingle Bells im Kopf haben wollen, sondern vielleicht mal ein bisschen das Gehirn noch mit anderen Infos füttern wollen. Wir sprechen in den nächsten beiden Folgen über das Thema Projektionen und Rollen. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und ich glaube, ganz viele Leute wissen noch gar nicht so richtig, was damit gemeint ist, aber werden nach den Folgen dann merken, dass es wirklich alle betrifft. Also, dass das jeder mal mitbekommen hat und dass wir alle in unterschiedlichen Rollen leben, haben wir ja schon häufig hier erwähnt. Aber was auch Projektionen für einen großen Teil ausmachen können, wenn Sarah gleich so ein paar Beispielsätze nennen wird, dann wird es bei vielen so, oh mein Gott, wer das alles schon gehört hat. Mhm. Also, lass uns direkt reinstarten. Was ist so ein typischer Satz? Habe ich jetzt auch, als ich das gesehen habe im Skript, dachte ich mir so, hat da vielleicht irgendjemand wieder was aus seiner eigenen Lebensrealität genommen?
Hä? Weiß nicht, was du meinst. Das ist der Satz. Das ist der Satz. Du bist wie dein Vater.
Ja.
Nein, warte, ich mach's besser. Warte kurz. Ich muss in den anderen Mod.
Ja.
Du bist wie dein Vater. Fühlst du's?
Ja. Das war jetzt aber eine Imitation Von jemandem, den wir kennen. Ich sag jetzt nicht mehr.
Ich habe doch gesagt, ich muss es fühlen.
Ja, ja, genau. Also, wieder, aber auch quasi, du bist wie deine Mutter, würde ich auch sagen, ist auch so ein Standardsatz.
Warte,
ich glaub, das sind so
auch das
die
kann
beiden
ich sagen?
Häufigsten.
Soll ich das auch sagen?
Ja, ja, ja.
Wieso bist du wie deine Mutter?
Sehr gut imitiert, sehr gut imitiert. Ich finde es gut, dass du beide Sätze drauf hast.
Das ist natürlich so der klassischste Satz, ja. Was soll dieser Satz angeblich machen? Oder was denken viele, was sie damit beschreiben? Das Kind, eine angebliche Beschreibung des Kindes. Das ist die Inhaltsebene dieses Satzes. Auf der Beziehungsebene ist es ja eine emotionale Botschaft. Also es kann sein, dass damit suggeriert wird, du bist gefährlich, du bist zu viel, du bist nicht liebenswert. Das kann natürlich auch auf liebenswerte Teile eingehen. Ja, also wenn irgendjemand irgendwas Lustiges macht und man fängt an zu lachen und sagt, oh, du bist wie dein Vater, dann kann das natürlich auch etwas Liebenswertes sein. Ja, wir wollen ja nicht alles judgen, okay? Häufig sind diese Sätze aber eher mit was anderem beschrieben, nämlich wenn ein Kind irgendetwas macht, was eben nicht so geil war. Und warum es so schneidet ist, Kinder hören in dem Moment nicht, du verhältst dich gerade wie dein Vater, sondern ich bin so. Ich bin wie mein Vater, ich bin gerade wie meine Mutter. Und das kann natürlich auch besonders heikel nach einer Trennung sein. Das Kind trägt beide Eltern in sich, ne, und die Abwertung eines anderen Elternteils kann als Abwertung eines Identitätsteils erlebt werden. Oder als Hassobjekt der Mutter. Ja, also es, wenn du weißt, Mama hasst diese Person gerade oder findet sehr viel Wut mit dieser Person und dann vergleicht sie dich auch noch damit, das ist natürlich richtig übel. Also hört euch dazu gerne nochmal die Folge an Trennung und Scheidung und was wir da alles erzählt haben, da geht es auch viel darum, welche Mechanismen da greifen. Und ich habe auch eine Mom, die hat das häufig gesagt, wenn die Kinder so wahnsinnig unordentlich waren. Die hat sich von dem Vater getrennt, der Vater war sehr gewaltsam. Und wenn die überfordert war, dann ist eine klassische Projektion hat dann stattgefunden. Die Kinder waren dann halt wie Kinder, unordentlich, laut und dreckig, ja, und dann war der das irgendwann zu viel, weil die Kinder mit 6 und 8 nicht selber aufgeräumt haben. Dann haben die gesagt, wieso seid ihr so dreckig wie euer Vater? Ihr seid wie euer Vater, bei dem bin ich auch gegangen. So, das war natürlich nicht geil. Das konnte ich auch gut mit ihr besprechen und gut überlegen, woher das kommt, warum sie das sagt, warum sie das fühlt, warum das nicht gut ist, das ihren Kindern zu sagen, obwohl das in dem Moment natürlich ein super reales Gefühl ist. In dieser Folge werden wir viel über Gefühle und subjektive Wahrnehmung sprechen. Ich weiß, dass es gerade ein Hype ist, auf Instagram alles zu sagen, was man fühlt. Ja, und immer wenn das sein eigenes Gefühl ist, dann kann das ja nicht richtig sein und so. Ich bin da nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Ich finde es wichtig, für sich selber klar zu haben, warum fühle ich das. Für sich selber klar zu haben, kann ich das anderen Menschen sagen? Ist das wirklich etwas, was hilfreich in der Situation ist oder nicht? Also differenzierter damit umzugehen. Ich finde dieses, alles, was ich fühle, kann nicht falsch sein. Doch, sehen wir in dieser Folge.
Interessant. Du hast ja jetzt quasi in deinem Einstiegsbeispiel schon erklärt, was eine Projektion sein kann. Wollen wir uns vielleicht die Definition nochmal genauer anschauen? Also was ist eine Projektion und was ist quasi auch die Dynamik dahinter?
Projektion bedeutet, ich spüre etwas in mir, das ich gerade nicht gut aushalte oder mir nicht eingestehen kann und erlebe es, als käme es von jemand anderem, von einem Kind, in der Familie, von Freunden, im Beruf, also egal auf welchen Lebensbereich, wir können das eigentlich überall anwenden, ja? Und Projektion sind eigene unbewusste Gefühle und Bedürfnisse, die nicht in uns selbst erkennbar sind. Wir entweder können oder wollen wir das nicht. Und dann schreiben wir sie stattdessen anderen Menschen in unserem Umfeld zu.
Also im Freundeskontext gibt es das ja auch, zum Beispiel, wenn jemand sich ausgeschlossen fühlt, dass aber der andere Teil der Gruppe das gar nicht so empfindet oder gar nicht bewusst macht, dann projiziert der sich ausgeschlossen fühlt, ja auch eine gewisse subjektive Wahrnehmung in die Gespräche rein. Ah ja, ihr wollt mich ja eh wieder nicht dabei haben.
Ja, dann, genau.
Ja, aber sorry, aber du hast doch gesagt, du bist da im Urlaub, deswegen haben wir dich gar nicht gefragt. Ja, der Urlaub wurde jetzt gecancelt, danke für gar nichts.
Ja.
Sorry, wir haben dich ja gar nicht. Also das ist ja auch so eine Situation, dass man dann in so Sachen was reinliest, ne? Das ist ja auch reinlesen, ist ja auch so eine Art von Projektion. Mhm. Man liest dann in bestimmte Situationen etwas rein, was vielleicht gar nicht da ist, aber was so von deiner subjektiven Wahrnehmung geprägt ist, dass das halt eben wirklich aus deinem Kopf in die Realität kommt und dann auf zwischenmenschlicher Ebene ausgetragen wird.
Genau. Und deswegen, ich arbeite ja viel mit dem inneren Kind in meinen Familien, egal ob mit Kindern oder auch vor allen Dingen mit den Eltern, mit den Erwachsenen oder den jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, eigentlich egal, eigentlich mit jedem. Das kann ich nur jedem empfehlen auch. Warum, wieso, weshalb das wichtig ist, erkläre ich jetzt gleich noch. Also Projektionen sind Spiegelungen des Inneren, von uns im Inneren, die wir im Außen erleben, weil uns es im Inneren zu unangenehm oder zu bedrohlich wäre, das uns anzuschauen.
Mhm.
Und wir gucken uns gleich auch an, wenn wir immer sagen, wir sind getriggert, ob es dann wirklich ein Trigger ist oder ob es nicht gerade eine Projektion ist, die wir gerade erleben.
Ah.
Mhm. Ich wusste, die Folge gefällt dir.
Interesting.
Also was da passiert ist, was wird projiziert, das hast du eben schon gut angerissen. Gefühle, ne? Wut, Scham, Angst, Ohnmacht, Kränkung, Neid, Hoffnungslosigkeit, Bedürftigkeit, die Impulse der projizierenden Person. Wir sind dann zum Beispiel Aggression, Kontrolle, Rückzug, Abwertung. Das kommt dann bei ihr an, ja. Und dieses Selbstbild und diese Überzeugungen kann dann ausgelöst werden, die sie vielleicht ja auch schon kennen. Ich genüge nicht, ich werde nicht respektiert, ich verliere die Kontrolle. Das passiert dann bei den Menschen, die quasi dann eine Projektion auf jemand anderen starten. Was auch häufig bei Projektionen passiert, sind so Beziehungsschablonen. Also ne, Männer sind rücksichtslos, Frauen manipulieren, Nähe tut weh. Das sind so Sachen, die man auf andere Leute auch projiziert, weil es Schablonen sind, durch die wir die Welt dann sehen. Das ist eine Schablone, die aufgesetzt wird und durch diese Schablone sehe ich das Verhalten der Menschen. Und so wie du eben gesagt hast, egal was der Mensch dann tut, diese Schablone ist aufgelegt und dadurch wird das Verhalten gefiltert. Also ne, es ist dann schnell dieses, siehst du, ha, wusste ich's doch, dass das so passiert. Und das ist ja das Geile in Kommunikation und auch in Beziehungen gibt es immer zwei Seiten der Medaille und man kann verschiedene Sachen verschieden interpretieren.
Mhm. Schulz von Thun. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich mir so richtig bewusst aus der Schulzeit gemerkt habe. Ich weiß nicht, warum Schulz von Thun sich so bei mir eingebrannt hat.
Ja.
Mit diesen drei Schnabel.
Axum.
Was?
Mhm. Schulz von Thun hat doch, ich kommuniziere niemals nicht. Erstes
ja,
Axiom,
genau.
Zweites Axiom.
Axiom?
Ja.
Ach so, ja, nee, das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber dieses, es hat sich bei mir eingebrannt, dieses mit den verschiedenen Schnabeln und verschiedenen Ohren. Also das, was du sagst, kommt auch nicht unbedingt dort an,
ja, genau,
wo du glaubst, dass es ankommt.
Genau.
Das ist ja genau das.
Eine wichtige Abgrenzung, damit es nicht verwässert ist, Projektion ist keine Grenze setzen. Das wird eben häufig verwechselt, ja? Also Grenze heißt Stopp, so sprechen wir nicht. Projektion heißt, du bist respektlos wie dein Vater, zum Beispiel. Also, ne, das ist ja, ich setze eine Grenze, indem ich den Sachstand unterbinde. Und nicht eine Grenze setze, indem ich sage, du bist respektlos wie dein Vater, ich rede so nicht mehr mit dir. Projektionen sind auch keine Beobachtung. Beobachtung heißt, ich beobachte das, was du getan hast, nämlich zum Beispiel, du hast gelogen. Projektion und Etiketten wären, du bist ein Lügner. Also auch das ist, das muss man gut gucken. Und deswegen finde ich es so schwierig, wenn irgendwelche Möchtegern-Kommunikationsexperten auf TikTok oder Instagram dann irgendwas sagen wie, ihr dürft alles sagen und das ist das Problem des anderen, wenn das falsch versteht. Ja, ja. Ja, kommt, also, ne? Jein. Was auch so eine Rollenprojektion ist, ist, er war ein Narzisst, also bist du auch einer. Kann ich auch überhaupt nicht mehr hören. In den ganzen YouTube-Gedönse, aha, er verhält sich genauso wie mein Ex-Freund, also muss er auch ein Narzisst sein, weil mein Ex-Freund war auch einer. Da sind wir wieder bei dieser wundervollen Narzissten-Diagnose, die gerade irgendwie jeder Gefühl Zweite hat, der sich nicht sozial verhält.
Wahrscheinlich war der Ex-Freund auch kein Narzisst. Auf Social Media sind ja alle Narzissten.
Ja, unglaublich, ne? Es ist unglaublich, wie viele Narzissten auf einmal, das ist ja eine Persönlichkeitsstörung und wie viele das auf einmal haben. ADHS und Narzissmus. Projektion hat auch nichts mit Diagnose zu tun. Ja, also Projektion ist ein Beziehungsvorgang, kein Störungslabel fürs Kind. Der Punkt ist, dass Eltern häufig ihre Kinder behandeln und das machen sie natürlich nicht bewusst. Und auch mir ist das passiert. Ich habe angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich dachte, warum löst mein Kind so etwas in mir aus? Da habe ich gesagt, was ist denn das? Also, ne, warum habe ich gerade diese Gefühle? Das will ich gar nicht haben. Und dann habe ich angefangen, mich sehr intensiv damit auseinanderzusetzen und bin darüber dann auch auf die innere Kindarbeit gestoßen. Weil Eltern behandeln häufig ihre Kinder so, als wäre es der faule, manipulative, kalte Anteil. Nicht, als würde es sich in dem Moment einfach vielleicht so verhalten. Und Kinder reagieren dann mit der Zeit passend dazu, auf Widerstand, Rückzug und Trotz. Und das Elternteil fühlt sich dann natürlich bestätigt. Siehst du? Du verhältst dich so, also bist du so. Und das ist dann so eine selbsterfüllende Schleife. Es wird etwas von dem Kind erwartet, das Kind reagiert darauf und dann wird es eine selbsterfüllende Schleife. Und nein, das Kind kann nicht dann raus aus dieser selbsterfüllenden Schleife, das müssen dann die Eltern machen.
Selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, genau.
Woher kommt denn so eine Projektion? Wenn wir uns jetzt mal die Person anschauen, die diese Projektionen tätigt, also die diese Sätze sagt. Wir haben ja schon gesagt, das kommt aus dem Inneren heraus, von Gefühlen, mit denen man sich nicht auseinandersetzen kann oder will. Was ist quasi die Ursache von solchen Projektionen?
Es ist so, dass das natürlich häufig aus den Herkunftsfamilien kommt. Das ist teilweise sogar transgenerational. Das sind die gleichen Sachen, die über Generationen hinweg immer wieder transformiert in die Kinder gesteckt worden ist und weitergegeben worden ist. Viele Herkunftsfamilien haben innere Regeln, unterbewusste Hausregeln. Ne? Also Gefühle sind Schwäche, Wut ist gefährlich, man ist nur wertvoll, wenn man funktioniert, Konflikte gleich Liebesentzug. Und Projektionen dienen dazu, die alte Regel quasi zu schützen. Zum Beispiel, wenn Schwäche verboten ist, wird Traurigkeit im Kind als Theater bekämpft. Logisch. Wenn Kontrollverlust gefährlich ist, wird kindliche Autonomie als Respektlosigkeit gedeutet. Auch logisch. Ja? Und da passiert einfach so wahnsinnig viel. Ich habe einen Vater zum Beispiel gehabt, der nicht aushalten konnte, wenn sein Kind geweint hat. Und dann hat er den wirklich als wahnsinnig schwach und wieso bist du so ein Schwächling und so betitelt und hat das auch ganz normal gewordet und hat dann auch gesagt, ja, wissen Sie, was mein Vater früher mit mir gemacht hätte und so weiter. Und jetzt komme ich auf die innere Kindarbeit. Weil was er gemacht hat, ist eine Projektion auf seinen Sohn. Was aber darunter liegt, ist, dass das innere Kind natürlich nicht bearbeitet worden ist und er nur so auf das Verhalten seines Sohnes reagiert, weil er das früher selber nicht konnte. Also das Kind wird zum Projektionsfeld der inneren eigenen Themen häufig. Und deswegen begegnet uns das gerade in Familien so viel, weil man da nicht einfach weggehen kann. Wenn ein Arbeitskollege mich antitscht, ja, dann finde ich den einfach kacke, muss mich damit nicht weiter beschäftigen und gehe einfach. Oder habe nicht viel mit dem zu tun. Ich habe auch mal mit einer Mutter gearbeitet, die nie Nein sagen durfte. Das war ihr nicht erlaubt, das hat sie ganz klar gesagt. Und die hat ihr Kind als wahnsinnig egoistisch betitelt und alles, was das Kind gemacht hat, als egoistisch betitelt, weil dieses Kind einfach ganz klare Grenzen gesetzt hat und gesagt, das mache ich nicht. Die Projektion war das Erste. Was da drunter gelegen hat, war natürlich ein Schattenkind, was nicht bearbeitet war. Und sie durfte keine Grenze setzen. So. Und deswegen ist das so, also erst die Projektion erkennen und dann mit dem inneren Kind arbeiten. Die Projektion zeigt einem, wo das innere Kind noch aktiv ist und das innere Kind arbeitet dann als zweites und kann heilen. Deswegen sind Projektionen auch keine Trigger. Also Trigger ist, wenn du angetriggert wirst, dann wird ein altes eigenes Gefühl aktiviert. Also etwas, was in einem selbst gespeichert ist. Und dann kommt das Gefühl wieder hoch. Bei einer Projektion, da geht es eher um einen psychischen Abwehrmechanismus. Also ich will mein Thema nicht fühlen. Das ist ein bisschen was anderes. So. Und zum Beispiel ist es so, wenn ein Kind schreit und man selber wird richtig getriggert, dann spürt man selbst die eigene Hilflosigkeit von damals. Dann ist man getriggert. Aber wenn das Kind schreit und man empfindet es selber als wahnsinnig anstrengend und denkt so, boah, warum kann es nicht ruhig sein, warum ist es so anstrengend, dann wird im Inneren der Stress quasi hochgeholt und auf das Kind projiziert. Dann ist man in der Projektion. Das sind unterschiedliche Dinge.
Complicated.
Ja, es ist sehr kompliziert, aber es ist wichtig, das zu unterscheiden. Also deswegen glaube ich, dass wenn viele sagen, boah, das hat mich voll angetriggert, ja, bist du nicht sicher, dass es nicht eine Projektion war?
Mhm. Na, ich glaube, das Ding ist ja auch, dass es um bei Triggern, also bei der richtigen Definition von Trigger, nicht so, wie es halt immer verwendet wird, geht es ja wirklich um Sachen, die dich in eine traumatische Situation zurückversetzen, so. Und nicht Sachen, die dich irgendwie aufhorchen lassen oder die dich an was Blödes erinnern oder so.
Ja, ja, das auf jeden Fall, das zu 100%.
Das ist ja auch so ein Unterschied einfach in der Ursache, woher dieses Gefühl kommt. Also wenn jemand kein Trauma erlebt hat und keine Traumafolgen hat und keine Flashbacks hat und sowas, dann hat er auch, kann er auch keine Trigger haben in dem Sinne. Dann kann der nur Sachen haben, die einen halt antitschen, so wie du das immer sagst. Also das sagst du ja immer.
Genau. Ich sage, ja, ab 100%. Und dieses Antitschen benutze ich dann häufig eher in Sachen, wo ich weiß, was die Leute meinen, aber ich will nicht Trigger sagen.
Ja, genau.
Ja, ich gebe dir zu 1000% recht. Das ist die klare Definition von Trigger. Ich meinte jetzt auch eher die Situation, wenn Menschen das benutzen, was eh schon falsch ist, aber die benutzen das halt ja alltagssprachlich, wenn die eine Emotion spüren oder wenn irgendetwas passiert, dann denken die, das wäre ja der richtige Begriff, wenn man Trigger sagt.
Genau, ja.
Und das wollte ich nochmal differenzieren, weil ich denke, selbst das ist nicht richtig. Ich glaube, viele wissen nicht, dass das dann eine Projektion ist. Auch das, was sie damit sagen wollen, ist damit nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Unabhängig davon, dass es fachlich eh falsch ist. Häufig ist auch Scham so ein unsichtbarer Motor. Also ich bin überfordert, kann sich wie ich bin schlecht anfühlen. Und eine Projektion macht dann halt daraus aus Selbstschutz, ne? Projektion passiert ja aus Selbstschutz, aus einem Abwehrmechanismus haben wir ja schon gelernt. Du bist das Problem. Also nicht ich kann mir angucken, dass ich in der Situation überfordert bin und dass ich nicht weiter weiß, sondern natürlich ist dein Verhalten und du bist das Problem. Typisch ist dann, wenn Elternteile den Fehler schwer zugeben können und dann mit Abwehr und Schuldzuweisung reagieren. Klassiker. Ja, wenn du nicht so wärst, dann hätte ich dich auch nicht schlagen müssen. Ist natürlich ein Schutzmechanismus. Ja, ne, ich kann ja nichts dafür. Nicht ich habe mich dazu entschieden. Oder nicht ich habe meine Impulskontrolle nicht im Griff, sondern weil du so warst, wie du warst, musste ich das tun. Danke dafür. Das Beste ist dann noch, danke, dass du mich dazu gebracht hast, dich zu schlagen. Jetzt fühle ich mich auch noch scheiße damit. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel auch, wenn Paarthemen nicht geklärt sind, dann wandert das oft im Eltern-Kind-System. Das haben wir schon sehr häufig auch im Bezug anderer Themen besprochen. Und hier ist es genauso. Also wenn ein Kind zum Austragungsort für Enttäuschung, Kränkung und Misstrauen wird, dann ist das natürlich nicht gesund. Dann passiert so eine klassische Triangulierung. Also Spannung im Erwachsenensystem wird über das Kind reguliert. Das Kind wird als Puffer, Verbündeter oder Feindbild gesehen. Es kann dann natürlich sein, dass das Kind auch als übergriffig erlebt wird. Also, ne, da, du bist wie dein Vater, du bist wie deine Mutter, du sagst mir, was ich zu tun habe, wieso machst du das, das will ich nicht, bla 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 bla. So, das sind ja alles Sachen, die wir alle schon tausendmal gehört haben, irgendwo mitbekommen haben. Das sind natürlich auch Übertragungen, die Eltern nicht bewusst machen wollen, die einfach dann passieren. Und dann kommt natürlich das Thema unverarbeitete Traumata, ne, und alte Beziehungserfahrung. Da sprechen wir jetzt wirklich über Traumata und Trigger und nicht über Projektion. Da wird der Trigger als Zeitreise, ne, wo ein Tonfall, ein Blick oder ein Nein dazu führen kann, dass man halt in alte Szenen zurückfällt, die wirklich so passiert sind. Dann reagiert das Elternsystem auf die Vergangenheit und nicht auf die Gegenwart. Aber dann sind wir nicht mehr in so einer klassischen Projektion, sondern dann sind wir in dem, was wir eben besprochen haben, in einem wirklichen Trigger gefangen.
Also das heißt quasi, eine Projektion hat ja dann in dem Sinne nichts mit einer psychischen Störung oder Belastung zu tun. So wie jetzt ein Trigger.
Nee, überhaupt nicht. Wir alle projizieren.
Eine Projektion hat was mit eigenen inneren Gefühlen zu tun, an die man irgendwie nicht ran will oder denen man sich vielleicht auch gar nicht bewusst ist, weil man sie nicht reflektiert oder nicht reflektieren möchte. Und dann kommen die in bestimmten Situationen, wenn der Gegenüber sich in irgendeiner Art und Weise verhält, was dann dieses innere Gefühl eigentlich antitscht, sage ich jetzt mal. Und dann machst du eine Projektion als Abwehrmechanismus, was aber nichts mit einer psychischen Störung oder sowas zu tun hat, sondern nur mit einem unangenehmen inneren Gefühl, Scham, wenig Selbstbewusstsein, sonst irgendwas, was dann quasi angesprochen wird, der macht das jetzt, weil du dich so fühlst. Ja, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir alle projizieren. Also, dass das jetzt nichts ist, was nur in bestimmten Familien vorkommt oder nur vorkommt in Familien, wo eh schon eine Belastung ist oder sonst was. Und ich glaube, wenn man sich diese Beispiele anhört, dann merkt man auch bei sich selbst dann, wo habe ich vielleicht mal projiziert oder wann habe ich auch mal eine Projektion erlebt, in jedem Kontext. Das kann ja auch auf allen möglichen Beziehungsebenen passieren, ne? Geschwister, Freunde, Eltern, auch Lehrerin, Lehrer, ne? Die können ja auch auf einen projizieren. Also das ist in jeder zwischenmenschlichen Beziehung kann das vorkommen. Du hast ja gerade in deinen Beispielen von Projektionen ganz häufig diese Eltern-Kind-Beziehung angesprochen, beziehungsweise Sätze, die man zu Kindern sagt. Ist es denn auch so, dass Kinder häufig Opfer, sage ich jetzt mal, oder halt Kinder häufig diejenigen sind, auf die projiziert wird?
Kinder sind ideale Projektionsflächen. Das ist ja eben das Traurige, aber auch das eigentlich Einleuchtende, weil, habe ich ja eben auch schon gesagt, sie nah sind. Also ne, auch emotional nah. Eine starke emotionale Resonanz haben die ja zu uns Eltern. Und wir können halt nicht von denen weggehen. Sie sind nicht gleichwertig und können häufig nicht widersprechen. Sie sind loyal und haben ja eher sogar dieses, wenn Mama das sagt, dann stimmt's. Das ist ja eigentlich eher das Schwierige, dass man danach Jahre braucht, um sich von den Projektionen der eigenen Eltern lösen zu können und seine eigene Rolle zu finden. Und man ist natürlich dabei, Kinder bauen gerade ihre Identität auf. Also die übernehmen halt diese Zuschreibung als Selbstbild. Und zusätzlich ist es so, dass Eltern in ihren Kindern häufig die Verlängerung des Selbst erleben. Also eigene ungeliebte Anteile werden im Kind besonders integriert. Und das ist genau das, was ich erkannt habe. Das ist genau das, was bei mir quasi passiert ist. Als in ganz vielen Situationen, und es passiert auch immer noch, weil ich ganz große Sorge habe, zum Beispiel, dass meine Kinder eine Schulzeit erleben, wie ich sie erlebt habe. Und da ganz viel drauf projiziere, und das passiert einfach. Man kann es ja nicht verhindern. Ich kann nur, wenn es hochkommt, mich dann dazu entscheiden, wie ich dann reagiere. Und auch bei meinem Mann fühle ich das manchmal und wir reden darüber, dass das seine Anteile sind und dass wir gucken müssen, dass wir die nicht auf die Kinder übertragen. Zum Beispiel, dass ich Sorge habe, dass die nicht genügend Freunde haben. Das ist nichts Reales. Ja, und nichts, was wirklich der Tatsache entspricht. Aber es ist meine Sorge und ich muss gucken, dass ich das nicht kommuniziere und nicht projiziere. Mhm. Oder dass die nicht gut genug in der Schule sind. Oder dass ich, wenn ich sehe, dass die nicht gut genug für die Schule, meine Große nicht gut genug für die Schule lernt, dass ich dann wütend werde. Das ist aber ja mein Ding. Sie hat gar, also sie muss nicht 2 Wochen vor einer Arbeit da sitzen, weil sie einfach eine gute Schülerin ist. Mhm. Aber das ist einfach etwas, was passiert. Und das musste ich mir angucken, als sie noch sehr klein waren. Und deswegen kann ich damit einfach bewusst umgehen. Das ist teilweise sehr anstrengend, je nachdem, wie mein Tag war und wie mein Zyklus ist, erst recht. Aber da muss ich halt in den Rückzug gehen.
Aber überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass man dann merkt, das sind meine Themen und ich will sie jetzt nicht projizieren. Also dieser Mechanismus greift ja bei vielen noch gar nicht. Weil sie gar nicht verstehen, woher das kommt. Weil sie dann denken, ja, das ist doch eine berechtigte Sorge. Genau. Oder ich will ja nichts Böses, genau. Ich meine das doch gut. So, ne, wieso ist das jetzt ein Problem? Ne? Wenn man sich jetzt diese Mechanismen anschaut und diese typischen Sätze, wollen wir vielleicht mal so eine 1:1 Übertragung machen? Was sind typische Sätze und was steckt eigentlich dahinter?
Zum Beispiel gibt es so Absichtsunterstellungen. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Also eigentlich will man damit sagen, du machst das extra. Typische Sätze sind, du provozierst mich, du willst mich ärgern. Ja, und häufig steckt dahinter Kontrollverlust, Angst, Bedürfnis nach Ordnung und Sicherheit. Der Kern ist eigentlich dann, Erwachsene lesen die Absicht, wo Kinder oft nur einen Zustand zeigen. Also sie sind müde, dysreguliert und überfordert und dann lesen Erwachsene, weil wir ja so viel besser alles wissen, gerne ja Absichten daraus. Ah ja, war ja klar, du machst das extra. Ah super, musst du uns wieder alles kaputt machen. Ah super, du gönnst mir das jetzt gerade nicht. Ist auch eine schöne Absichtsunterstellung. Was gar nicht häufig der Tatsache entspricht, aber was dem Kind zugeschrieben wird. Oder diese Identitätsstempel sind ja auch klassisch. Ne? Du bist, also typisches Label, faul, du bist egoistisch, du bist manipulativ, du bist kalt, du bist undankbar, du bist respektlos. Häufig steckt dahinter die eigene Scham, der eigene Leistungsdruck oder auch die Angst um Außenwirkung, was immer noch echt eine große Angst ist, obwohl wir im 21. Jahrhundert sind.
Ja.
Also das ist eine Sache, raff ich gar nicht. Und die Folgen können sein, dass das Kind das Etikett als Selbstdefinition tatsächlich übernimmt und sich dementsprechend auch verhält. Da sind wir wieder in dem
Selbsterfüllende.
Ne, in dem Strudel, in der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja. Manchmal sitze ich da, ne, und die Eltern erzählen mir das, dann sage ich, ja gut, würde ich mich auch so verhalten. Wie bitte? Ich so, was soll das Kind denn machen? Sie sagen ihm ständig, dass es dumm ist. Jetzt verhält es sich dumm. Er ist auch nicht gut.
Ja.
Was würde denn passieren, wenn sie einfach mal sagen würden, dass es schlau wäre? Dann gucken die mich an, also die machen das ja nicht böse. Wir reden hier nicht von bösen Eltern, sondern von Mustern, die einfach passieren.
Ich finde es halt so geil, wenn das dann halt bei so ganz kleinen Kindern auch schon gemacht wird, ne? Also wirklich bei so 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen oder so, wo dann gesagt wird, ja, der macht das extra, der will mich provozieren, der ist total manipulativ und bla, wo ich mir denke, du redest gerade über deinen 5-jährigen Sohn. Also, was glaubst du denn, was, also, da finde ich, wird das dann immer so ganz deutlich, wenn man sich denkt, sag mal, du redest gerade über ein kleines Kind.
Noch kleiner, es geht sogar noch jünger. Ich hatte mal eine Mutter, die hat ihrem 2-jährigen Kind vorgeworfen, dass dieses Kind nicht wollen würde, dass sie einen liebevollen Kontakt mit ihrem Mann hat. Weil immer, wenn sie den Kontakt mit ihrem Mann sucht, dann würde das Kind ja dazwischen gehen. Sie gönnt mir das nicht, hat sie ernsthaft gesagt.
Ja. Ja. Ja, aber das ist doch, ich meine, daran merkt man doch schon, dass das von irgendwo tiefer kommen muss. Weil wenn man über ein 2-jähriges Kind sagt, das gönnt mir das nicht, ein 2-jähriges Kind kann nicht gönnen. Ein 2-jähriges Kind weiß nicht, was gönnen ist. Das handelt nach den eigenen Bedürfnissen. Da gibt es nur meine Bedürfnisse und sonst wenig danach. Dann kommt erstmal ganz lange nichts.
Genau.
Also ja.
Oder bei Tieren ist das auch ein Punkt. Tiere sind auch krasse Projektionsflächen.
wenn halt Tiere so vermenschlicht werden, ne?
Ja.
Das finde ich dann immer ganz schwierig. Ich verstehe das, ich liebe Tiere auch und wenn ich einen Hund hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch alle möglichen menschlichen Eigenschaften diesem Hund übertragen. Aber manche Leute sagen dann wirklich Sachen über ihre Tiere, auch im positiven Sinne ja, ne? Der hat das jetzt, siehst du, der hat gesehen, dass ich whatever oder wo ich mir denke, du redest immer noch über einen Hund am Ende des Tages so. Ich habe mal ein Video gesehen über ein Pferd. Da hat ein Pferd so ganz komische Grimassen gemacht. Das war so strange. Da war quasi eine Frau, kam mit ihrem neugeborenen Baby in den Stall und hat das dann so irgendwie dem Pferd so hingehalten, also ihrem Pferd. Und das Pferd hat dann so ganz komische Bewegungen mit dem Mund und so gemacht. Und dann hat die Frau ernsthaft gesagt, siehst du, der will den Kleinen zum Lachen bringen. Excuse me, der will den Kleinen zum Lachen bringen?
Ja.
Also da dachte ich mir wirklich so, also ich habe noch nie gehört, dass Pferde bewusst etwas machen, um Leute zum Lachen zu bringen, erst recht keine Babys. Also das vor allem, dann hat irgendjemand anders darunter geschrieben, nee, die Mundbewegung heißt eigentlich, dass der Zahnschmerzen hat und bla bla bla, ja. irgendwie sowas. Und ich habe mir so, sag mal Leute, also wie vermenschlicht wollen wir wirklich noch über Tiere sprechen? Also das ist wirklich strange, wirklich strange. Aber ja,
voll.
Gut.
Voll, ja, genau. Also bei Tieren ist das auch eine Möglichkeit. Und es gibt diese Beziehungsprojektion, ne? Das ist wieder dieser Klassiker, du bist wie dein Vater, du bist wie deine Mutter. Die typischen Auslöser sind dann häufig, wenn ein Kind Grenzen setzt, also Nein sagt, wenn ein Kind widerspricht oder argumentiert oder ein Kind vergesslich ist oder unzuverlässig, also irgendetwas tut. Häufig ist es wirklich irgendwas Random-mäßiges tut, weil wir alle vergessen mal Sachen oder so, ne? Oder das Kind sich zurückzieht und nicht in Beziehung gehen will, dann steckt häufig eher dahinter diese Paarkränkung, Wut, Gefühl von nicht gesehen und werden und eher entwertet werden vielleicht sogar. Und was wichtig dabei ist, das Kind wird emotional mit dem Ex verwechselt. Also es ist eine Identitätsverletzung. Ja, in dem Moment haben die nicht auf dem Schirm, dass es immer noch das Kind ist, sondern die fühlen dann das Gefühl, was der Ex, die Ex in ihn auslöst. Und spätestens dann, Leute, sollte euch klar sein, das hat nichts mehr damit zu tun mit dem Verhalten, was das Kind zeigt. Also ganz kurz könnt ihr euch das so vorstellen. Also ein Elternteil sagt, boah, du bist so rücksichtslos, behandelt das Kind misstrauisch und abweisend, geht also in ein Verhalten. Das Kind fühlt sich abgelehnt und reagiert also auf das Verhalten des Elternteils motzig, kalt, was auch immer. Und was sagt das Elternteil dann? Siehst du? Genau so. Siehst du? Also wir unterschätzen unsere Macht. Ich sage ja auch immer, wenn ich in Familiensystemen arbeite, ich drehe nicht an dem kleinsten Rad der Familie. Ich kann nicht mit dem Kind anfangen, darüber zu arbeiten, dass es nicht mehr trotzig und kalt und weiß ich nicht, problematisch reagiert, wenn der Ursprung des Problems nicht das Kind ist. Die Kinder reagieren ja nur häufig darauf. Ich glaube, jetzt mache ich mich wieder zum Oberfeindbild vieler, aber deswegen sind Diagnosen gerade so hot. Weil wenn ich denen das sage, dann sagen die ja, aber mein Kind hat ja ADHS. Oder mein Kind hat ja was anderes Neurodiverses. Deswegen gibt es diese Dynamik bei uns gar nicht. Weil ja nur das Kind reagiert und ich reagiere auf das Kind. Ja, nee, ist trotzdem so. Und weil das Kind hat ja durch sein ADHS eine Bandbreite an Verhaltensmustern. Und auch wie du darauf reagierst, ist ja wichtig. Ob es jetzt ADHS hat oder nicht. Kann es ja trotzdem die Verhalten nochmal begünstigen oder nicht. Also das ist für mich gar kein Argument. Das finden die Eltern dann manchmal doof. Aber es tut mir leid, ich so.
Ja, und vor allem, wenn wir eines durch diesen Podcast jetzt wirklich gelernt haben, ist, dass ja auch Diagnosen von Kindern auf das Familiensystem häufig zurückzuführen sind. Also Kinder haben ja auch manchmal eine Diagnose, weil es eben bestimmte Muster in den Familien gibt, worauf das Kind dann reagiert, woraufhin das Kind dann eine Diagnose bekommt.
Ja.
Also das ist ja nicht isoliert zu betrachten. Das ist ja auch einer deiner großen Sätze, immer systemisch, man muss sich das System anschauen.
Es gibt Diagnosen wie Autismus zum Beispiel, das kann man nicht entwickeln, das hat man.
Klar.
Aber auch da.
Logisch.
Ist es so, dass du ein autistisches Kind hast und du entscheidest, wie du mit den Verhaltensweisen umgehst. Entweder kriegt er einen Meltdown, weil der einfach völlig reizüberflutet ist, weil du nicht darauf achtest, was dieses Kind braucht. Dann kannst du nicht sauer darauf sein, weil er eben so ist, wie er ist. Und dann kannst du nicht sagen, ja toll, jetzt hast du mir, weiß ich nicht, die Kirmes versaut. Ja, der Junge ist völlig reizüberflutet, der kann nun mal nicht auf die Kirmes gehen. Verstehst du? Auch da, wenn Kinder mit, also auch ADHS kann ja angeboren sein. Kann. Auch da kann man sich ja dazu entscheiden, wie gehe ich dann damit um? Und dann ist es genau das, was du sagst. Dann gehen wir in genau die gleiche Dynamik rein. Begünstigt euer Verhalten das oder nicht?
Das, was ich damit sagen wollte, ist auch eher so dieses, dass dann das Verhalten des Kindes problematisch wird, kannst du ja nicht mit der Diagnose dann entschuldigen. Also es ist ja nicht so, ja, wir haben hier eine problematische Familie, das ist, weil der XYZ hat. Okay, heißt das jetzt, wir arbeiten gar nicht mehr, wie wir jetzt damit umgehen können? So, also, das ist ja, das kann ja nicht die Lösung sein. Ja. Was macht das denn dann mit so einem Kind, wenn das ständig Opfer von Projektion ist? Du hast ja gerade schon gesagt, ja, irgendwann verhält sich das Kind dann so und dann wird gesagt, ja, siehst du, du bist es so. Und die Kinder nehmen das an, weil sie denken, naja, wenn Mama das sagt, dann wird das wohl schon so stimmen. Das muss ja langfristige Folgen haben. Oder auch kurzfristige.
Ja, beides. Leider beides, wie immer beides. Also das Kind fühlt bei kurzfristigen Folgen Unfairness, ne, ich werde nicht gesehen, Angst, wenn ich so bin, verliere ich Liebe, Wut, ich werde beschuldigt. Das ist so das, was es fühlt. Und im Verhalten kann es sein, dass Kinder dann Rückzug oder schweigen oder anfangen zu maskieren, dass es in Trotz oder in Eskalation umschwingt oder in die Überanpassung, bloß nicht auffallen. Das sind so kurzfristige Dinge, die man häufig dann beobachten kann. Im langfristigen entwicklungspsychologischen Kontext ist es so, dass das Selbstbild quasi ja beeinflusst werden kann. Also Etiketten werden zu Identitäten. Ich bin schwierig und es ist so schwer, das wieder wegzubekommen. Also ich habe jetzt gerade, arbeite ich mit zwei jungen Erwachsenen, mit denen ich so viel innere Kindarbeit machen muss, weil die einfach für sich ganz klar haben, dass die kaum eine Daseinsberechtigung haben. Die Eltern waren mit ihren Themen immer so überbordend und sobald die Kinder selber, also ein Mädel habe ich, die ist jetzt 18, wenn die gezeigt hat, dass es ihr schlecht geht, wurde die Mutter so wütend, so unfassbar wütend, dass klar war, für meine negativen Gefühle ist hier kein Platz. Und das hat die jahrelang durchgezogen, bis sie irgendwann versucht hat, sich zu suizidieren. Und dann hat es angefangen mit einem ewig langen Klinikaufenthalt und so weiter und so weiter. Und ich betreue sie jetzt nach. Die hat natürlich auch noch Therapie, ne, und Gruppentherapie. Genau, aber ja, ich versuche, also das Etikett ist für sie zum Beispiel Klassiker. Ich sehe sie heute noch und ich habe dann gesagt, ah, können wir den Termin vielleicht ein bisschen umlegen, weil die andere, die ich auch unbedingt sehen will, die kann nur dann und dann. Und hat sie, das Erste, was sie geschrieben hat, war, ja, nee, kein Problem, also ich kann meinen Termin auch abgeben, das mache ich gerne. Wenn ich nicht wüsste, worum es da geht, würde ich sagen, echt, brauchst du den nicht? Nee, brauche ich nicht, das schaffe ich schon. Nee, ich habe ihr gesagt, nee, und das machen wir nicht, dann splitte ich das und dann sehe ich euch beide nur kurz. Dein Termin ist wichtig, deine Zeit ist wichtig. Und sie war so, oh mein Gott, danke. Niemals, niemals hätte sie gesagt, Frau Kutsch, ich würde Sie sehr gerne sehen, bevor ich Sie jetzt eine Woche nicht sehe. Das ist auch einer der wenigen, die ich zwischen den Tagen sehen werde. Das ist aus ihrer Identität, ich bin nicht wichtig. Meine Gefühle sind nicht wichtig. Das ist daraus entstanden. Schamgefühl kann entstehen langfristig. Mit mir stimmt etwas nicht. Bindungsdynamik, natürlich immer Bindung. Nähe wird unsicher, Liebe fühlt sich an wie an Bedingungen geknüpft. Emotionsregulation, auch einer meiner Lieblingsthemen. Gefühlen werden nicht benannt, sondern bekämpft und es kann dadurch spätere Probleme mit der Selbstwahrnehmung geben. Ha! Auch als Erwachsene, die sich dann verhalten wie so trotzige Kleinkinder. Überlegt mal, ich kenne auf Anhieb 5.
Ja. Und damit meinst du nicht deine Klienten?
Nein. Nein. Leistungs- und Beziehungsmuster sind natürlich auch ein Punkt, ne? Also Held, Perfektionismus, People-Pleasing, das sind alles Sachen, die daraus entstehen können.
Wie erkenne ich, also du hast es ja eben schon kurz erzählt, als du über deine eigenen Projektionen gesprochen hast, wie erkenne ich denn vielleicht selbst, ups, vielleicht ist das gerade eine Projektion von mir.
Also was ich für mich selber mache und was ich auch jedem Elternteil empfehle, ist, wenn man selber mit immer und nie Sätzen anfängt. Weil dann ist man nicht in der Gegenwart. Niemand macht alles nie und immer. So, ne? Also wenn das in mir ist, immer ist das ein Problem, dann denke ich schon, okay, ist das wirklich so? Dann, wenn eine Absicht unterstellt wird, ohne einen Beleg, also wenn mein Kind sich verhält wie irgendetwas und ich unterstelle ihr sofort eine Absicht aufgrund ihres Verhaltens, wenn ich merke, ich habe heftige Körperreaktionen, Herz, Hitze, Spannung, bei mir ist das tatsächlich, wenn ich einen Schauer über, also einen heißen Schauer über mich läuft, dann merke ich, irgendwas stimmt nicht. Wenn der Fokus auf dem Charakter statt auf dem Verhalten ist. Das habe ich auch bei erwachsenen Menschen, die mich natürlich auch, da projiziere ich natürlich auch drauf. Und dann ist das so, dass das ein ganz großer Punkt bei mir ist, wo ich das dran merken kann. Oder wenn in mir ein innerer Film läuft, ah ja genau, alles klar, das ist genauso wie damals. Oder ich Angst davor habe, dass es so sein könnte wie damals. Dann, das sind für mich, das ist natürlich aber auch jahrelange Übung, die ich da habe. Aber das sage ich den Eltern immer und das gehe ich mit den Eltern auch immer wieder durch. Ist das wirklich so passiert? Oder ist das eine Projektion? Woran können Sie das merken? Was sagt Ihr inneres Kind? Weil ich das dann direkt mit dem inneren Kind verknüpfe. Ja.
Wenn ihr noch Fragen zum Thema Projektion habt, dann könnt ihr uns die natürlich auch immer schicken. Ich finde, das ist ein sehr spannendes, auch ein bisschen kompliziertes Thema, um erstmal zu verstehen, worum geht es da eigentlich und vor allem dieser Unterschied zu triggern und ja auch immer dieser Unterschied. Manche Gefühle sind natürlich auch valide, ne? Also es ist ja nicht immer so, dass man dann unterdrückte Gefühle so. Also ich glaube, das ist wirklich schwierig, auch bei sich selbst herauszufinden, so ist das gerade real, ist es eine Projektion? Und was macht das auch mit meinen Beziehungen, ne? Also wie gehe ich in Beziehungen? Wenn man jetzt quasi alles versucht zu hinterfragen und dann sagt, oh mein Gott, ich projiziere alles immer auf jeden, mein ganzes Leben ist eine einzige Projektion, das kann dann natürlich auch wieder nicht sein, ne? Also ich glaube, da muss man gut reflektieren und in sich reinfühlen und vielleicht den einen oder anderen Satz doch mal hinterfragen. In der nächsten Folge wird es um das Thema Rollen gehen, was ja auch mit dem Thema Projektion zusammenhängt. Ich hoffe natürlich, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich frohe Weihnachten und schöne, angenehme, stressfreie Festtage. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist die Weihnachtszeit ja schon rum und wir sind fast im neuen Jahr. Also wir hoffen natürlich, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Tschüssi und Merry Christmas.
Und a Happy New Year.